Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Zu Gast ist heute Vormittag Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen mit Regierungssprecher Stefan Cornelius auf dem Podium. Es geht um aktuelle Themen der Innen- und Außenpolitik. Herr Bundeskanzler, Sie haben das Wort.
Ja, Frau Welti, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Einladung, das erste Mal in dieser Funktion heute bei Ihnen sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam einen Blick zurückwerfen auf die letzten 10 Wochen und dann vielleicht einen Blick nach vorn auf die nächsten 190 Wochen, für die diese Bundesregierung noch gewählt ist. Lassen Sie mich vielleicht beginnen mit einigen allgemeinen Bemerkungen. Wir sind jetzt seit dem 6. Mai im Amt. Wir sind vom ersten Tag an konfrontiert mit einer ganzen Reihe von großen innenpolitischen und außenpolitischen Herausforderungen. Diese Herausforderungen sind groß. Wir täuschen uns darüber nicht. Das gilt auch für die Sicherheitspolitik. Das gilt für unseren Haushalt. Das gilt für viele andere Fragen. Aber ich bin davon überzeugt, die Bundesrepublik Deutschland, unser Land, ist stark genug, um diese Aufgaben auch aus eigener Kraft lösen zu können. Und wir haben dafür einen Koalitionsvertrag. Wir haben die Arbeit aufgenommen in der Koalition und wir haben so wie geplant bis zum letzten Freitag, das war der letzte Sitzungstag des Deutschen Bundestages vor der parlamentarischen Sommerpause und der letzte Bundesrat vor der parlamentarischen Sommerpause, bis zu diesem Freitag alles umgesetzt, was wir uns im Sofortprogramm für die erste Phase dieser Bundesregierung vorgenommen haben. Wir setzen die notwendigen Prioritäten, ohne dass wir dabei den Blick verlieren auf die Sorgen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Der Anfang ist gemacht. Wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen bereits getroffen und wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen für den zweiten Teil des Jahres vor uns. Unsere erste Priorität liegt gegenwärtig, so wie wir das auch gesagt haben, auf dem Ziel, die Wirtschaft, unsere Volkswirtschaft aus der Rezession herauszuholen. Wir haben die Wende eingeleitet und dafür auch die notwendigen Wachstumsimpulse gesetzt. Mit dem Sofortprogramm für Investitionen, dem Sondervermögen Infrastruktur und auch einer umfangreichen Unternehmenssteuerreform, übrigens der umfangreichsten seit mehr als 15 Jahren, haben wir private Investitionen und öffentliche Investitionen in Deutschland ermöglicht. Wir beobachten jetzt schon, dass die Stimmung sich verbessert. Die ersten Wirtschaftsinstitute korrigieren ihre Prognosen nach oben. Das ist schön, das ist gut, aber das ist nicht mehr als eine Erwartung, eine Hoffnung, auch für den weiteren Verlauf des Jahres. Ich stelle allerdings auch fest, dass das Interesse der inländischen und ausländischen Investoren am Standort Deutschland deutlich gestiegen ist und dass es auch sehr gute erste Gespräche gibt mit diesen Investoren, die in Deutschland investieren wollen. Dem steht gegenüber ein Sondervermögen, das wir mit Schulden finanzieren. Ja, das habe ich immer wieder gesagt. Das ist eine Entscheidung, die uns nicht leicht gefallen ist, jetzt bis zu 500 Milliarden Euro in den nächsten 12 Jahren auszugeben. Aber wir wollen eben, dass in unser Land investiert wird. Und dafür brauchen wir eine gute und leistungsfähige Infrastruktur, intakte Straßen, Brücken, Schienennetze, aber wir wollen auch mehr digitalisieren, wir wollen die Schulen gut ausstatten und wir wollen eine moderne Verwaltung schaffen. Wir sorgen mit neuer Wirtschaftspolitik für Planungssicherheit, damit die Unternehmen Investitionen tätigen und auch Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen können. Wir wollen ganz einfach dafür sorgen, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird und innovationsfähiger wird, besser als wir das in den vergangenen Jahren waren. Bei alledem ist völlig klar, wir müssen und wir werden mit den öffentlichen Investitionen und den öffentlichen Mitteln behutsam umgehen und auch sicherstellen, dass sie wirksam eingesetzt werden. Das ist schließlich auch eine Frage, ich habe das immer wieder betont, eine Frage der Generationengerechtigkeit. Aber ich bin davon überzeugt, wir werden alle davon profitieren. Wir begleiten diese Innovations- und Investitionsoffensive mit strukturellen Reformen. Das heißt, wir verbessern die Rahmenbedingungen unseres Landes. Wir entlasten private Haushalte und Unternehmen zum Beispiel insgesamt mit rund 10 Milliarden Euro bei den Energiekosten und wir sorgen für weniger Regulierung. Ich will in diesem Zusammenhang auch noch einmal betonen, wir nehmen das Thema Bürokratierückbau wirklich ernst, und zwar auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Wir haben ganz konkret dazu auch die ersten Entscheidungen schon getroffen, und am letzten Bundesrat sind sie abschließend, am letzten Freitag im Bundesrat abschließend beraten worden. Wir knüpfen daran an, wenn wir noch in diesem Sommer auch Beschleunigungen bei den Genehmigungen, zum Beispiel bei Windenergieanlagen, Wasserstoffinfrastruktur ermöglichen oder auch die Vereinfachungen im Baurecht, im Umweltrecht, im Vergaberecht, im Verfahrensrecht auf den Weg bringen. Dazu wird es auch noch in den Sommerferien Kabinettsentscheidungen am 30. Juli und auch am 6. August geben. Ein weiterer Bereich, wo wir bereits wirklich deutlich sehen, dass unsere Politik Wirkung zeigt, ist die Reduzierung der irregulären Migration. Wir stehen zu dem Ziel, dass Deutschland ein attraktives Einwanderungsland sein und bleiben muss, insbesondere für unseren Arbeitsmarkt, auch für Wissenschaft, Forschung. Aber wir sind uns einig, dass wir unsere Städte und Gemeinden, unsere Gesellschaft insgesamt mit irregulärer Migration nicht weiter überfordern dürfen. Deswegen haben wir Korrekturen auf den Weg gebracht hin zu einer humanitären und zugleich geordneten Migrationspolitik, indem wir Migration besser steuern. Die Zahlen sprechen für sich. Auch die Grenzkontrollen, die seit dem ersten Tag unserer Amtszeit verstärkt worden sind, zeigen Wirkung. Wir haben auch gesetzgeberisch Entscheidungen getroffen, wie etwa die Begrenzung des Familiennachzuges oder die Möglichkeit zur beschleunigten Einbürgerung wieder rückgängig zu machen, so wie sie bisher bestanden haben. Klar ist auch, wir werden die irreguläre Migration langfristig nur in der Europäischen Union gemeinsam lösen können. Und deswegen setzen wir uns auch in Europa dafür ein, dass wir hier zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Was wir zurzeit in Deutschland machen, geht nur auf Zeit. Das wissen wir. Das weiß auch der Bundesinnenminister. Das wissen wir in der Koalition. Aber wir müssen es machen, solange es nicht in Europa einen besseren Schutz der Außengrenzen gibt. Der dritte Bereich, den ich ansprechen möchte und wo wir auch für einen wirklichen Wechsel arbeiten, ist die Sozialpolitik. Es ist mir zunächst einmal wichtig zu sagen, dass wir selbstverständlich den Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland erhalten wollen, aber wir wollen ihn eben auch leistungsfähig erhalten, und das heißt, dass wir Reformen auf den Weg bringen müssen, die Vorbereitungsarbeiten dazu laufen. Eines der größten Probleme unserer Zeit ist schließlich die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum. Wir haben dafür die Mietpreisbremse verlängert und das Baugesetzbuch bereits so geändert, dass schneller und einfacher gebaut werden kann. Und wir werden schließlich Rekordsummen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen, sodass auch die Wohnungsraumsituation sich sukzessive verbessert. In der zweiten Jahreshälfte werden wir die Reform der sozialen Sicherungssysteme auf den Weg bringen mit den Entscheidungen, die wir im Koalitionsvertrag getroffen haben, also mit der Einsetzung entsprechender Kommissionen, die aber nicht das Ziel haben, es in Kommissionen zu verlagern, sondern die das Ziel haben, gute Ratschläge zu erarbeiten, die wir dann anschließend auch in der Koalition umsetzen wollen. Ein weiterer großer Investitionsbereich ist die Stärkung unserer Verteidigung, denn ohne Frieden und ohne Freiheit nutzt uns das schönste Wirtschaftswachstum nichts. Wir sorgen hier mit neuen Regeln dafür, dass unsere Soldatinnen und Soldaten das bekommen, was sie brauchen, um konventionell die stärkste Armee Europas zu werden. Und damit dies möglichst schnell gelingt, werden wir auch noch in den Sommerferien ein Gesetz zur schnelleren Beschaffung auf den Weg bringen. Die Vorbereitungsarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Wir müssen alle verstehen, dass wir in einer Welt leben, in der einige versuchen, jetzt wieder mit militärischer Macht das Prinzip des Stärkeren durchzusetzen. Wir müssen uns dagegen verteidigen können. Ich wiederhole auch an dieser Stelle noch einmal den viel gesagten und viel zitierten Satz: Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Das ist die Leitlinie unserer Sicherheitspolitik, unserer Verteidigungspolitik. Unser Ziel ist ein Land und eine Europäische Union, die gemeinsam mit unseren NATO-Verbündeten so stark sind, dass wir mit unseren Waffen, dass wir unsere Männer und Frauen niemals zum Einsatz bringen müssen, aber wenn es notwendig ist, zum Einsatz bringen können. Wir übernehmen grundsätzlich als verlässlicher Partner in Europa und weltweit wieder mehr Führungsverantwortung. Denn das, was in der Welt passiert, betrifft uns täglich alle, unmittelbar in Deutschland. Und Deutschlands Stärke und wirtschaftliche Kraft haben direkte Auswirkungen auf Europa und auf die Welt. Das bedeutet, Innen und Außen sind nicht zu trennen. Außenpolitik ist immer auch Innenpolitik. Lassen wir also zusammenfassend sagen, wir übernehmen als Koalition das, was wir auch als Überschrift gewählt haben für unseren Koalitionsvertrag, nämlich Verantwortung für Deutschland. Wir wagen mit all dem, was wir auf den Weg gebracht haben und noch bringen werden, mehr Vertrauen statt Vorgaben und Vorschriften. Wir wagen damit auch mehr Freiheiten, holen uns aber gleichzeitig die Kontrolle in wichtigen Bereichen zurück. So soll Deutschland nach unserem Willen Motor werden für die Wirtschaft und auch für die Verteidigung in Europa. Wir wollen zeigen, dass Deutschland aus der Mitte heraus regiert werden kann. Und vielleicht noch ein abschließendes Wort zu den die Koalition tragenden Parteien, zu CDU, CSU und SPD. CDU, CSU und SPD werden eine ganz normale Arbeitsbeziehung haben, denn wir wissen, welchen Auftrag wir haben. Dann gehören eben auch Höhen und Erfolge genauso dazu wie auch gelegentliche Rückschläge. Das gehört zu jeder Koalition dazu. Aber damit gehen wir fair und partnerschaftlich in dieser Koalition um. Und deswegen werde ich in 2 Wochen auch ganz zufrieden mit dem, was wir in den ersten 10 Wochen geschafft haben, in meine Sommerferien gehen. Die werden kurz sein, aber ich komme dann zurück mit dem festen Willen, in der 2. Jahreshälfte das fortzusetzen, was wir begonnen haben, nämlich Deutschland gut zu regieren, Deutschland mit den Krisen der Welt so aufzustellen, dass wir ein Land sind, in dem man in Freiheit, in Frieden, im Wohlstand auch in den nächsten Jahren weiter leben kann. Das ist unser Ziel und an dem arbeiten wir. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Ich habe ein Problem. Immer wenn ich in eine Richtung schaue, gehen ungefähr 30 Hände hoch. Es ist unmöglich festzustellen, wer da zuerst war. Ich versuche das möglichst zu verteilen sozusagen. Und wir starten mit Frau Dunz. Ist das das richtige Mikro? Ich kann es nicht sehen.
Nee, ist noch nicht an.
Jetzt. Okay, danke.
Herr Bundeskanzler, Sie haben gesagt, die gescheiterte Richterwahl sei kein Beinbruch. Das hat sich nun zu einer Krise aber entwickelt. Erzbischof Gössel hat seine Kritik nach einem Gespräch mit Frau Brosius-Gersdorf zurückgezogen und hat gesagt, er sei falsch informiert gewesen. Wäre diese Stimme des Bedauerns aus der katholischen Kirche ein Vorbild für Unionsabgeordnete, die möglicherweise auch nicht so gut informiert waren und sich von der AfD haben treiben lassen?
Wollen wir 2, 3 Fragen zusammennehmen, sonst schaffen wir es nicht.
Dann machen wir doch mit Herrn Nils direkt weiter.
Das wäre dann aber Nahostpolitik.
Ja, gut. Also Frau Dunz, zu der Richterwahl am letzten Freitag ist alles gesagt worden. Wir sprechen in der Koalition darüber, wie wir jetzt weiter vorangehen. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir müssen 3 Richterstellen am Bundesverfassungsgericht nachbesetzen und wir sprechen in der Koalition darüber, wie wir das tun. Und dann ist es eine Aufgabe der Bundestagsfraktion, das entsprechend vorzubereiten. Und ich vertraue darauf, dass die beiden Bundestagsfraktionen das gut machen werden.
Zusatz, Frau Dunz?
Ja, sehr gerne. Sie haben selber gesagt, dass das handwerklich nicht gut gelaufen ist. Inwieweit würden Sie dabei sich selber eine Möglichkeit sehen, denn es gab ja die Zusage an die SPD. Was ist also vielleicht auch Ihr Anteil, dass es handwerklich nicht gut gelaufen ist an dem Freitag?
Frau Dunz, wir haben uns verabredet, das beim nächsten Mal besser vorzubereiten. Ich bin Mitglied dieser Bundestagsfraktion und in dieser Funktion werde ich mich natürlich auch an der Vorbereitung einer Wahl zum Bundesverfassungsgericht beteiligen.
Ich schlage vor, dass wir erstmal bei diesem Thema bleiben. Herr Rypinski.
Herr Bundeskanzler, da auch gleich meine Anschlussfrage dran. Wollen Sie da tatsächlich in Ihrer Funktion als sozusagen einfacher Abgeordneter sich an dieser Debatte beteiligen oder doch in einer etwas hierarchischeren Rolle darauf Einfluss nehmen, dass das gelingt? Und wäre Ihr Ziel, dass das vielleicht vor Ihren Sommerferien beginnt? Und zu dem Komplex würde ich gerne noch eine 2. Frage stellen.
Wollen wir eine Frage, eine Nachfrage uns daran halten, bitte? Sonst kommen wir wirklich nicht durch.
Dann Nachfrage gleich, gerne.
Okay.
Ich bin natürlich auch als Parteivorsitzender in dieser Frage gefragt. Gehen Sie davon aus, dass ich mich in beiden Funktionen an dieser Diskussion beteilige und dass wir auch gemeinsam zu einer guten Lösung kommen?
Zusatz?
Meine Nachfrage bezieht sich auf Ihren Satz zur Gewissensfrage, den Sie gesagt haben im Sommerinterview. Da haben Sie ja eigentlich gesagt, Sie können die Abgeordneten nicht bändigen. Die sind Ihrem Gewissen verpflichtet. Das haben Sie mehrfach sogar in dem Interview gesagt. Ist das als Aufruf zu verstehen an die Abgeordneten Ihrer Koalition, sich zukünftig dieser Gewissensfrage noch mehr hinzugeben und etwas weniger vielleicht auf Fraktionsdisziplin zu bestehen?
Also Herr Binski, das Wort bändigen habe ich zu keinem Zeitpunkt verwendet. Das wäre mir auch völlig fremd, das im Zusammenhang mit dem Umgang mit frei gewählten Abgeordneten als Wort zu wählen. Man kann Abgeordneten keine Befehle erteilen, wie sie abzustimmen haben im Deutschen Bundestag. Das gilt immer. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ein Abgeordneter sagt, das ist für mich eine Gewissensfrage, dann ist das eine Gewissensfrage. So, und das muss jeder Abgeordnete selbst entscheiden. Und genauso wird auch eine weitere Entscheidung über Wahlen zum Bundesverfassungsgericht sein, wie alle anderen Entscheidungen im Deutschen Bundestag auch.
Dann weiter in diesem Komplex. Bitte schön.
Vielen Dank. Herr Merz, eine Frage an den Abgeordneten Friedrich Merz. Welche Kriterien muss eine Verfassungsrichterin denn für Sie erfüllen, damit Sie dafür stimmen?
Sie muss fachliche Kompetenz mitbringen und muss alle Eigenschaften haben, die wir seit mittlerweile über 70 Jahren von den Richtern am Bundesverfassungsgericht erwarten. Und diese Erwartungen haben auch bis jetzt, so wie ich es beurteilen kann, die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht erfüllt.
Darf ich nachfragen?
Zusatz?
Eine Nachfrage, wenn Sie erlauben. Welche dieser Kriterien erfüllt Frau Brosius-Gersdorf nicht?
Sie erwarten, glaube ich, nicht, dass ich jetzt hier über Frau Brosius-Gersdorf ausführlich Stellung nehme. Ich bilde mir ein Urteil, sobald die nächste Entscheidung im Deutschen Bundestag ansteht.
Wir bleiben bei diesem Mikro.
Ja, Frau Brosius-Gersdorf hat ja darauf hingewiesen, dass im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass die Krankenkassen künftig auch bei Schwangerschaftsabbrüchen diese Kosten mittragen sollen. Sie hat auch darauf hingewiesen, dass sie dafür legal sein müssen. Ist die Unionsfraktion oder stehen Sie auch dahinter, dass diese Änderung, so wie sie dann im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass die auch kommen soll?
Was im Koalitionsvertrag verabredet worden ist, soll kommen. Da macht niemand Abstriche. Und welche Rechtsfolgen das hat, möglicherweise auch auf den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches, kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Deutschland davon ausgeht, dass es rechtswidrig ist, aber unter bestimmten Umständen straffrei bleibt. Ob diese Konstruktion geändert werden muss, wenn wir im Sozialrecht und im Krankenkassenrecht etwas ändern, vermag ich im Augenblick nicht zu beantworten. Meine Vermutung ist, wir werden daran deswegen jedenfalls nichts ändern müssen.
Herr Dietchen, ist das richtige Mikro?
Ja, ja. Herr Bundeskanzler, darf ich Sie als Jurist fragen, ob Sie die Gelegenheit hatten, den Auftritt von Frau Brosius-Gersdorf im ZDF anzusehen und ob Sie nach dem, was Sie möglicherweise selbst gesehen oder davon gehört haben, schlicht als Jurist sagen würden, ihr ist nach Kenntnis Ihrer Position in dieser Diskussion Unrecht getan worden?
Ich hatte aus Zeitgründen keine Gelegenheit, diese Fernsehsendung zu sehen.
Dann habe ich noch auf dieser Seite zu diesem Thema eine Frage. Bitte schön.
Ja, mein Name ist Ewald König. Heute gab es ja eine weitere Abschiebung von afghanischen Straftätern.
Wir sind noch bei der Richterwahl. Inhaltlich. So. Bitte schön.
Jan Dörner, Funke Mediengruppe. Herr Bundeskanzler, von der Seite Ihres einen Koalitionspartners, der CSU, wird Frau Brosius-Gersdorf nahegelegt, auf Ihre Bereitschaft zur Kandidatur zu verzichten. Halten Sie das auch für eine mögliche Lösung oder sagen Sie Ihrem anderen Koalitionspartner, der SPD, zu, dass Sie nach einer Lösung suchen wollen, an deren Ende auch die Wahl von Frau Brosius-Gersdorf stehen könnte? Herzlichen Dank.
Wir sind im Gespräch in der Koalition. Wir versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und bevor wir diese Lösung nicht haben, werden Sie es mir nachsehen, werde ich über einzelne Personen hier keine Bewertung abgeben. Das ist ein Prozess innerhalb der Koalition. Wir sprechen darüber und wir sprechen darüber auch sehr offen. Aber wir sprechen nicht öffentlich über einzelne Personen.
Bitte schön.
Ja, Rena Lehmann, Neue Osnabrücker Zeitung. Genießt denn Jens Spahn nach dieser Woche, in der es ihm nicht gelungen ist, eine Mehrheit zu organisieren, noch ihr volles Vertrauen als Fraktionschef?
Frau Lehmann, dazu habe ich am Sonntagabend etwas gesagt. Das hat sich bis heute Mittag nicht geändert.
Bitte schön.
Herr Bundeskanzler, haben Sie denn als Abgeordneter für sich schon eine Entscheidung getroffen, ob Sie gegebenenfalls Frau Brosius-Gersdorf wählen werden oder nicht?
Ich werde diese Entscheidung für mich als Abgeordneter treffen, wenn ich weiß, wer beim nächsten Mal auf dem Stimmzettel steht, bei einer Wahl, die im Deutschen Bundestag ja bekanntlich wiederholt werden muss.
Bitte? Sekunde. Ich hatte Ihnen das andere angemacht. Jetzt.
Herr Bundeskanzler, es gibt ja den Vorschlag aus der SPD-Fraktion, dass Frau Brosius-Gersdorf in der Unionsfraktion sich vorstellt, Fragen beantwortet. Halten Sie das angesichts der Stimmung in der Unionsfraktion für sinnvoll? Können Sie sich das vorstellen?
Das ist auch eine Frage, die ich heute gar nicht beantworten kann. Erstens, wir sind jetzt in der parlamentarischen Sommerpause. Zweitens, wir wissen nicht, wer die Kandidatinnen und Kandidaten für eine Wiederholungswahl sein werden. Und deswegen werde ich mich mit der Antwort auf diese Frage erst beschäftigen, wenn sich die Frage tatsächlich stellt.
Dann hat die Frau Hamburger noch gesehen. So, da sind wir, glaube ich. Noch eins?
Jetzt. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Es gab in der vergangenen Legislaturperiode eine lange Diskussion über die Resilienz des Verfassungsgerichts und einen entsprechenden Kompromiss auch. Jetzt kommen sowohl von Markus Söder, aber auch von Wolfram Weimer die Idee, den quasi wieder zu öffnen und eine Richterwahl mit einer einfachen Mehrheit in Zukunft durchzuführen. Ist es eine Idee, der Sie etwas abbringen können, oder sagen Sie, das ist eigentlich sinnvoll, das bei einer Zweidrittelmehrheit zu belassen?
Wir haben in der Tat in der letzten Wahlperiode ja ausführlich über die sogenannte Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes gesprochen. Wir haben deswegen auch das Grundgesetz geändert. Diese Frage, nämlich die Frage, wie die Wahlen, mit welcher Mehrheit die Wahlen zum Bundesverfassungsgericht erfolgen müssen, stehen nach meiner Kenntnis nicht im Grundgesetz, sondern im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Es gibt gute Gründe, dass im Bundesverfassungsgericht zwei Drittel Mehrheiten für die Wahlen zum Bundesverfassungsgericht gefordert werden. Das gilt übrigens auch für den Bundesrat. Daran etwas zu ändern, könnte eine Überlegung sein. Ich habe im Augenblick dazu keine abgeschlossene Meinung. Es steht auch nicht auf der Tagesordnung, aber ich sage mal nur aus heutiger Sicht, es gibt nach wie vor gute Gründe dafür, nicht von einfachen Mehrheiten die Wahlen zum Bundesverfassungsgericht abhängig zu machen. Aber ich verfolge diese Diskussion mit Interesse, aber ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu.
Zusatz, Frau Hamburger? Dann gehen wir in den hinteren Teil der Mitte. Ich kann nicht sehen, welches Mikro
ist an.
Ist an. Wunderbar.
Dann bitte ich. Vielen Dank, Sabine Amorde von der Taz. Herr Merz, ich wüsste gerne, ob Sie in der Fraktion noch für die Kandidatin Brosius-Gersdorf werben und das auch von Herrn Spahn und Herrn Bilger erwarten, damit die Union ihre eigentliche Zusage erfüllt.
Diese Frage steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf der Tagesordnung. So, wir werden darüber erst in der Fraktion sprechen, wenn wir uns vorher mit den Koalitionsparteien über eine Wahlliste geeinigt haben oder über Vorschläge geeinigt haben. Also ich werde gegebenenfalls zu dem Zeitpunkt dann auch diese Frage beantworten.
Das heißt, Zusatz, dass im Augenblick Ihrer Ansicht nach dieser Dreiervorschlag nicht mehr steht?
Die Wahl am letzten Freitag hat nicht stattgefunden und die muss jetzt wiederholt werden. Und dann werden wir unsere Entscheidungen vorbereiten und treffen, sobald klar ist, welche Vorschläge gemacht werden, die im Übrigen ja auch noch durch den Richterwahlausschuss des Deutschen Bundestages gehen müssen. Das heißt, das ist nicht nur eine Frage der Fraktion, sondern auch eine Frage der Abstimmung im Richterwahlausschuss. Und das Ganze wird nach meiner Einschätzung ohnehin erst im September oder ab September stattfinden. Und dann werde ich mich auch mit dieser Frage beschäftigen.
War es das zu diesem Komplex? Bitte schön.
Herr Merz, mich würde interessieren, ob Sie rund um die Wahl von Kirchenvertretern kontaktiert worden sind.
Also da bitte ich Sie auch um Verständnis dafür, dass ich nun nicht im Einzelnen darüber berichte, wer sich bei mir meldet. Auch bei meinem Büro meldet sich der eine oder andere, mit dem ich nicht persönlich sofort in Kontakt trete. Es hat Zuschriften gegeben und es hat verschiedene Wortmeldungen gegeben, teilweise öffentlich, teilweise nicht öffentlich. Das, was ich gesehen habe und gehört habe, hat sich nicht von dem unterschieden, was Sie auch öffentlich gesehen und gehört haben.
Zusatz, ja, bitte.
Wie bewerten Sie denn die Rolle der Kirche oder der Kirchen in dieser Frage?
Dass die katholische und die evangelische Kirche unterschiedlich, aber dass sich beide Kirchen in einer solchen Frage zu Wort melden, das finde ich gut. Das ist ihr gutes Recht, dass sie das tun. Und das tun sie auch bei anderer Gelegenheit. Warum sollten sie es nicht auch bei einer solchen Gelegenheit tun?
Herr Tiede.
Auch die Richterwahl, aber auch ein bisschen weiter gefasst. Markus Söder empfiehlt ihn heute im Bildinterview der gesamten Koalition. Ich zitiere deswegen meine Empfehlung: runterkommen, abkühlen und im Herbst einen Neustart machen. Wo sehen Sie die Notwendigkeit für einen Neustart und haben Sie schon darüber gesprochen, was Sie dann neu und anders machen müssen?
Naja, also abkühlen über die Sommerpause ist in jedem Fall eine gute Empfehlung. Kann ich uns allen nur empfehlen, das zu tun. Und natürlich müssen wir eine Wahl neu aufsetzen. Sie hat am letzten Freitag nicht stattgefunden, also muss die Wahl neu aufgesetzt werden auf die Tagesordnung im Deutschen Bundestag. Und genau das werden wir dann nach den Sommerferien tun.
Zusatz zur Klarstellung, er meinte nicht nur die Richterwahl, sondern er meinte diese Koalition.
Ja, also ich habe Ihnen ja eben gesagt, ich bin noch 2 Wochen hier und ich habe auch Gelegenheit, mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition zu sprechen. Und wir haben ein umfangreiches Arbeitsprogramm schon abgearbeitet. Ein weiteres, noch größeres vor uns, das bereiten wir vor. Und ich mache meine Arbeit, wie Sie sehen, ganz entspannt, aber konzentriert weiter.
Dann Frau Fates, bitte.
Ja, danke. Herr Merz, hier. Nach dieser gescheiterten Richterwahl, wie stellen Sie denn künftig sicher, dass Sie bei dieser oder auch bei anderen Entscheidungen die Stimmung in der Unionsfraktion richtig einschätzen und auch Zusagen einhalten können und damit auch für eine gewisse Stabilität der Regierung sorgen können?
Ich habe das am Sonntagabend auch gesagt, ich will das hier gerne noch mal wiederholen. Wir werden in Zukunft früher über solche Vorschläge sprechen und bevor sie dann tatsächlich gemacht werden, auch besser in die Fraktion hinein hören und einfach das Für und Wider abwägen und dann auch zu gemeinsamen Entscheidungen kommen, die wir dann auch durchsetzen können. Das war beim letzten Mal nicht gut genug, das werden wir beim nächsten Mal besser machen.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Komplex und kann wieder nicht sehen, welches Mikro richtig ist.
Jetzt,
danke schön.
Alexander Budwig von der ARD. Herr Merz, jetzt dreht sich die Diskussion ja vor allen Dingen um eine der Vorschläge. Im Raum steht ja aber auch die Option, das Paket komplett nochmal aufzustüren. Ist das aus Ihrer Sicht auch eine Option, die man in Betracht ziehen sollte?
Ich schließe jedenfalls aus heutiger Sicht keine Option aus, will mir allerdings den Hinweis erlauben, dass einer der Kandidaten oder der Kandidat, weil er von dreien war ein Mann, dass dieser Kandidat ein Vorschlag des Bundesverfassungsgerichtes selber war. Und ich hätte mir sogar vorstellen können, dass wir am letzten Freitag die beiden unstreitigen Kandidaten wählen und dann nur für einen Sitz im Bundesverfassungsgericht eine zweite Wahl machen. Aber das ist eine Frage, die wir jetzt in der Koalition auch miteinander besprechen müssen.
Dann habe ich noch eine Frage auf dieser Seite. Nee, das müsste es eigentlich sein.
Jetzt. Gut. Charlotte Weyers, Niederlande Nieuwsuur. Jetzt, wenn wir nicht nur über diese Richterwahl reden, aber auch über ihre gescheiterte Kanzlerwahl, ist das schon zum zweiten Mal, dass eine Wahl, die normalerweise ziemlich reibungslos verläuft, gescheitert ist. Wie werden Sie die wackeligen Beine, auf denen Ihre Regierung anscheinend steht, stabilisieren?
Diese Regierung steht auf einem stabilen Fundament, einer stabilen Mehrheit im Deutschen Bundestag. Aber Sie sehen an diesen beiden Wahlen, dass wir auch im Hinblick auf vermeintliche Sicherheiten im Deutschen Bundestag in sehr unsicheren Zeiten leben. Aber ich kann nur sagen, nach der Wahl am selben Tag, am 6. Mai, hat die Regierung ihre Arbeit in großer Geschlossenheit aufgenommen. Und wir haben in den ersten 10 Wochen so viel auf den Weg gebracht, ich sage das jetzt auch mal sehr selbstbewusst, wie selten eine Regierung in Deutschland in den ersten Wochen geleistet hat. Und ich habe den Anspruch an uns, auch an mich persönlich, das fortzusetzen und auch in einem guten Arbeitsklima mit den Sozialdemokraten und in der eigenen Bundestagsfraktion fortzusetzen. Wir haben große Aufgaben vor uns. Einige haben wir gelöst, viele warten noch auf uns und ich gehe da mit großer Zuversicht auch in die weitere Zeit der Arbeit, die wir dann fortsetzen.
Nochmal eine Nachfrage. Sie sagen große Aufgaben, das heißt, es gibt keine Probleme in diesem Bereich.
Ich habe das in meinen Schlussbemerkungen eben gesagt. Natürlich, es gibt in jeder Koalition immer wieder einmal auch Meinungsverschiedenheiten. Schauen Sie übrigens mal den Beginn der Regierungszeit von Helmut Kohl 1983, die von erheblichen Turbulenzen begleitet war, und das in einem damals noch bestehenden Drei-Parteien-Parlament. Also das ist nichts Außergewöhnliches, dass in einer Regierung zu Beginn mal Reibungsverluste entstehen, dass man da auch ein bisschen nachjustieren muss, dass man an der einen oder anderen Stelle Prozesse besser organisieren muss. Also ganz ehrlich, es ist auch keine Krise, es ist eine Situation, die besser sein könnte. Das wollen wir, das schaffen wir und ich bin persönlich, ehrlich gesagt, auch mit der Zusammenarbeit in der Koalition sehr zufrieden. Ich kann sagen, mit Lars Klingbeil verbindet mich eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit und wir werden das auch gemeinsam fortsetzen.
Dann habe ich jetzt noch eine Wortmeldung zum Thema und dann möchte ich gerne das Thema wechseln. Bitte schön. Ist das?
Vielen Dank, Tobias Schmidt von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Herr Bundeskanzler, es gab eine massive Kampagne auch in den sozialen Medien gegen Frau Boris-Gersdorf, die selbst höchste Kirchenvertreter, Frau Dunz hat es angesprochen, zu Fehleinschätzungen getrieben hat. Sind Sie besorgt, dass ein Kulturkampf hier aufzieht, der den Meinungskorridor einengt, der die Debatte vergiftet, liberale Positionen erfolgreich als unzumutbar denunziert? Oder haben Sie diese Sorge nicht?
Losgelöst von diesem Thema und von dieser Wahl habe ich die Sorge schon seit langer Zeit, dass diese aufgeheizte Atmosphäre, die wir insbesondere über einige Social-Media-Kanäle sehen, dass diese Atmosphäre uns als Demokratie nicht gut tut. Und dass sie auch dazu führt, dass Diskussionen sofort eine bestimmte Temperatur erreichen, dass da auch nicht zurückgeschreckt wird vor massiven persönlichen Diffamierungen. Auch was Frau Boris-Gersdorf in den letzten Wochen erlebt hat, ist völlig inakzeptabel. Die Kritik, die da teilweise geäußert worden ist, ist unsachlich gewesen, polemisch gewesen, zum Teil persönlich beleidigend und herabsetzend. Das ist aber eine Atmosphäre, die nicht nur in diesem Sachverhalt sich wiederfindet. Das ist eine allgemeine Atmosphäre. Ich bedauere das sehr. Aber wir könnten vielleicht alle, auch Sie, dazu beitragen, dass das ein bisschen weniger wird, wenn wir mit solchen Sachverhalten ruhig, nüchtern, gelassen umgehen. Und wenn eine solche Wahl nicht gelingt, und das ist auch nicht das erste Mal, in dieser Form schon, aber es ist auch früher schon einmal, sind Verfassungsrichterwahlen im Deutschen Bundestag nicht im ersten Anlauf gelungen. Ich will mal darauf hinweisen, wir haben eine Vakanz im zweiten Senat, die jetzt seit fast einem Jahr nicht nachbesetzt wird, weil es im letzten Deutschen Bundestag keine Einigung mit den Grünen gab über die Besetzung dieser Stelle im zweiten Senat. Wenn wir alle ein bisschen ruhiger und gelassener damit umgehen, ich glaube, dann leisten wir auch einen Dienst an unserer Demokratie.
Nee, wir schließen das Thema jetzt bitte ab und ich mache jetzt weiter mit Herrn Nils. Bitte schön.
Ja, ein Stück weiter weg. Zur Staatsräson von Ihrer Parteifreundin Frau Merkel vor 17 Jahren verkündet. Ist die in Ihrem außen- und sicherheitspolitischen Sinne noch praktikabel oder ein Hemmschuh? Ich zitiere mal ganz kurz die FAS, die dieser Tage schrieb, verband die das neue Deutschland, gemeint ist allerdings ihre Regierung, nicht eine Zeitung, die UNO-Charta ins Feuilleton angesichts der vielen völkerrechtswidrigen, menschenrechtswidrigen Vorgänge in Gaza und Westbank. Also wie praktikabel ist noch diese Staatsräson?
Also ich habe diese Formulierung auch gelesen, allerdings in einem Interview, das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Herfried Münkler gegeben hat und dabei diese Formulierung gewählt hat. Ich teile diese Einschätzung nicht. Ich sehe allerdings auch, dass das Völkerrecht
auch das Kriegsvölkerrecht an vielen Orten dieser Welt zur Disposition gestellt ist. Deswegen habe ich ja auch schon vor 4 Wochen auch öffentlich gesagt, ich habe es in Telefongesprächen vorher auch nicht öffentlich gesagt, dass die Vorgänge im Gazastreifen für uns nicht mehr akzeptabel sind und dass wir darauf drängen, dass es dort erstens eine Feuerpause gibt und dass es zweitens dort eine umfassende humanitäre Hilfe für die Menschen in der Region gibt. Und ich stehe in regelmäßigem persönlichem Kontakt auch mit dem israelischen Ministerpräsidenten. Wir wollen versuchen zu helfen. Wir stimmen uns auch innerhalb der Europäischen Union und unter den E3 eng ab. Ich habe auch darüber gestern mit Premierminister Starmer in London gesprochen. Ich werde nächste Woche mit Emmanuel Macron bei einem Besuch hier in Berlin erneut darüber sprechen. Wir wollen dem Land helfen, aber wir sagen auch klar und deutlich, was nicht akzeptabel ist. Und das, was dort zurzeit geschieht, ist nicht mehr akzeptabel.
Zusatz, Herr Nils.
Zusatz, der verstorbene frühere Angehörige des Zentralrats der Juden, Rolf Verleger, hat allerdings vor dem 7. Oktober 2023 den Satz niedergeschrieben, bedingungslose Unterstützung Israels bedeutet ein Nein zu Menschenrechten. Hat er recht, mehr oder weniger?
Also ich habe mir, Entschuldigung, auch die Formulierung bedingungslose Unterstützung nie zu eigen gemacht. Wir unterstützen das Land, aber wir sagen klar und deutlich, was wir von bestimmten Entwicklungen in dem Land halten. Ich kann übrigens einbeziehen, auch die Siedlungspolitik im Westjordanland, die findet nicht die Zustimmung der Bundesregierung. Und das drücken wir auch klar und deutlich aus, auch in persönlichen Gesprächen mit Mitgliedern der israelischen Regierung. Tut im Übrigen der Bundesaußenminister in seinen fast täglichen Kontakten auch zu seinem Amtskollegen in Israel. Wir haben hier eine sehr klare Meinung.
Wir haben eine weitere Frage zum Komplex. Bitte schön.
Pauline Jeckels von der Taz, auch Olaf Scholz wiederholte immer wieder, dass man mit der israelischen Regierung spricht und versucht, darauf hinzuwirken, dass die Menschenrechtsverbrechen aufhören. Es hat aber nichts bewirkt. Auch Sie betonen jetzt, man spricht mit der israelischen Regierung. Was machen Sie denn darüber hinaus und wie unterscheidet sich Ihre Israel-Politik von der von Olaf Scholz?
Ich kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben einen intensiven Dialog mit der Regierung, auch mit der gesamten Region. Wir sprechen auch mit Anrainerstaaten, wir sprechen mit anderen Staaten in der Region. Wir sprechen viel mit der amerikanischen Regierung. Wir haben uns auch im Zusammenhang mit den Angriffen auf das iranische Atomwaffenprogramm eng abgestimmt. Sie kennen meine Meinung dazu, die habe ich geäußert. Wir versuchen, unseren Beitrag, den wir leisten können, zur Lösung dieses Konfliktes zu leisten. Aber wir wissen auch, dass wir das nicht alleine können. Dazu brauchen wir Partner in der Region, dazu brauchen wir Partner in der Europäischen Union, dazu brauchen wir die Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Koordinierungsarbeit, die läuft auf Hochtouren schon seit mehreren Wochen.
Nochmal, Sie haben jetzt mehrmals gesagt, Sie sprechen mit der israelischen Regierung. Über die Gespräche hinaus, was tun Sie konkret an anderen Mitteln, die man jetzt verwenden könnte, um auf Israel einzuwirken? Und sind Sie auch bereit, deutsche Interessen dafür in den Hintergrund zu rücken, die man vielleicht hat, wirtschaftlicher, militärischer Natur?
Also ich weiß nicht, auf was Sie anspielen, aber außer Gespräche zu führen und auch unsere Hilfe zu konditionieren, können wir im Augenblick nicht viel tun, aber das tun wir mit großer Intensität. Und wir leisten vor allem humanitäre Hilfe, sind bereit, auch im Gazastreifen mehr zu tun. Aber das setzt voraus, dass die israelische Regierung dies auch ermöglicht. Und darüber sprechen wir.
Herr Ayers. Ich kann nicht sehen, ob Sie das richtige Mikro haben. Sie hatten sich gemeldet zu diesem Komplex. Herr Ayers. Es ist nicht an.
Es ist nicht an.
Jetzt, alles klar. Dankeschön.
Entschuldigung, Herr Bundeskanzler. Sie sagten damals, also dass der Israel-Krieg gegen den Iran ist eine Dreckarbeit für die Europäer. Gilt auch dieses für die Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser und Bombardierung auch in Syrien? Danke.
Wir haben eine sehr klare Position eingenommen zu den Konflikten in der Region. Der Bundesaußenminister ist fast rund um die Uhr mit diesen Themen beschäftigt. Es gibt im Augenblick keine zweite Krisenregion, die uns so intensiv in der Außenpolitik beschäftigt wie der Mittlere Nahe Osten. Das sieht man einmal von dem Krieg in der Ukraine ab. Also insofern sind wir hier wirklich in einer Weise engagiert, wie es nach meinem Gefühl keine weiteren Möglichkeiten mehr gibt. Wir tun alles, um beiden Seiten gerecht zu werden. Es ist klar, wo wir stehen. Aber wir sehen auch das Leid der palästinensischen Bevölkerung und versuchen auch hier alles zu tun, um mögliche humanitäre Hilfe zu leisten.
Herr Warwick.
Warwick, Nachdenkseiten. Ich würde ganz gerne noch mal die Frage der Kollegin aufgreifen. Da war ja der Hintergrund schon sozusagen, wieso keine Sanktionierung im Falle Israels. Und alles, was man aus Brüssel hört, ist ja schon auch ein zunehmendes Unverständnis der zentralen EU-Partner Deutschlands, dass es immer wieder Deutschland ist, das Sanktionen verhindert, etwa auch Aufkündigung oder Eingrenzung des Assoziierungsabkommens und andere Sanktionsmaßnahmen. Da würde mich noch mal interessieren, wieso dieses vehemente, teilweise sogar Hintertreiben von Sanktionsbemühungen auf EU-Ebene, auch im absoluten Kontrast in der Konsequenz, mit der Sie sozusagen Russland mit Sanktionen belegen und dann aber dieses absolute Verneinen von Sanktionierung als politisches Druckmittel. Können Sie das kurz darlegen?
Das kann ich. Wir hintertreiben da nichts, sondern wir sprechen da sehr ausführlich, auch im Europäischen Rat, über diese Frage. Ich kann Ihnen sagen, wir haben in Brüssel unmittelbar nach dem NATO-Gipfel im Europäischen Rat sehr lange darüber gesprochen, fast das ganze Abendessen, welche Möglichkeiten wir haben. Und Deutschland ist nicht der einzige Mitgliedstaat der Europäischen Union, der zurzeit eine Aussetzung oder gar eine Kündigung des Assoziierungsabkommens mit Israel ablehnt. Israel ist im Gegensatz zu Russland immer noch eine Demokratie. Israel ist im Gegensatz zu Russland ein Land, das angegriffen wurde. Und Israel setzt sich gegen diese Angriffe zur Wehr. Wenn sie das nicht getan hätten, gäbe es den Staat Israel heute nicht mehr. Und das unterscheidet Israel fundamental von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. So, und deswegen ist die Bundesregierung nicht bereit und bin auch ich persönlich nicht bereit, beide Fälle sozusagen miteinander zu vergleichen oder gar gleich zu behandeln. Das sind fundamentale Unterschiede, die wir auch bei unserer Beurteilung der Lage natürlich berücksichtigen.
Zusatz?
Ja, aber wenn man jetzt guckt, das Verhältnis Getötete zu Zivilisten, zu Kombattanten, mittlerweile über 200 getötete Journalisten, dann ist ja zumindest auf der Ebene der getöteten Zivilisten und der zivilen Infrastruktur, das ist ja durchaus gleichzusetzen, wenn nicht sogar neigt das Pendel eher zur anderen Seite. Deswegen habe ich es mir noch nicht ganz erschlossen, wieso diese absolute Verneinung jeglichster Art von Sanktionen nur gegen Israel. Bei allen anderen Staaten sehen Sie das ja mit weniger Zurückhaltung.
Also ich glaube, ich muss das noch mal klarstellen. Wir haben hier offensichtlich einen fundamentalen Dissens in der Beurteilung der beiden Länder. Wenn Sie sagen, dass Russland und Israel hier mehr oder weniger gleichzusetzen sind, dann widerspreche ich dem ganz energisch. Das ist so. Und Russland führt hier einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg seit 3,5 Jahren gegen ein Land, von dem keinerlei Bedrohung ausging. Und Sie wollen nicht ernsthaft behaupten, dass Israel sich in einer vergleichbaren Situation befindet. Israel wird seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten bedroht. Und spätestens seit dem 7. Oktober 2023 wissen wir, dass diese Bedrohung bitterernst werden kann. So, und deswegen verbietet sich für mich eine Gleichsetzung dieser beiden Sachverhalte. Und deswegen kommen wir auch in der Beurteilung und in den Schlussfolgerungen zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen.
Herr Rissing.
Herr Bundeskanzler, von einem Kollegen wurde hier von einem Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser gesprochen. Sie haben dem nicht widersprochen. Heißt das, dass Sie das teilen oder müsste ich hier nicht entschieden widersprochen?
Also Herr Rissing, nur damit das auch hier keine Missverständnisse, ich akzeptiere nicht alles, was hier gesagt wird, nur weil ich dem nicht ausdrücklich widerspreche. Wenn das aber der Arbeitsmodus ist, in dem wir uns hier sehen, dann will ich Ihnen hier sozusagen grundsätzlich und vor der Klammer aller weiteren Fragen sagen, ich widerspreche grundsätzlich jeder Annahme, die Sie hier in irgendeiner Frage zugrunde legen. So, damit das
hier nicht im Raum stehen bleibt. Ich widerspreche dieser Annahme grundsätzlich und fundamental, was in dieser Frage hier zum Ausdruck kam. Und ich glaube, ich habe das gerade in meiner Antwort auch deutlich genug gesagt. Aber nochmal, wenn das hier sozusagen der Arbeitsmodus wird, dann will ich hiermit sozusagen allgemein sagen, ich widerspreche grundsätzlich jeder Annahme, die in einer Frage von Ihnen zum Ausdruck kommt, es sei denn, ich bestätige sie ausdrücklich.
Wir machen weiter mit Frau Kostolnik und einem wahrscheinlich neuen Thema. Frau Kostolnik?
Nee, ich hatte eine Frage noch zu Gersdorf, Brüssels Gersdorf, aber okay. Das hast du ja jetzt geschlossen, deswegen danke.
Danke. Herr Rinke.
Dankeschön. Herr Bundeskanzler, ich würde das Thema gerne wechseln und zwar Richtung EU schauen. Sie haben ja jetzt Herrn Starmer getroffen. Nächste Woche treffen Sie Macron, haben auch selber betont, wie wichtig diese Zusammenarbeit dieser drei Staaten ist. Deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, ob sich die Statik in Europa nicht verändert. Also Sie betonen, ja, auch die kleinen Länder werden einbezogen. Aber man hat schon den Eindruck, dass sich das immer mehr fokussiert auf die Zusammenarbeit der Großen, egal ob sie jetzt in der EU sind oder nicht. Und in diesem Zusammenhang ist es dann solidarisch, wenn man der EU, also sich selber zwar hohe Verschuldungsmöglichkeiten schafft, das der EU aber vorenthält.
Ja, Herr Rinke, das ist ein interessanter Punkt. Vielen Dank für die Frage. Es sind ja zwei Aspekte. Zum einen, was die Zusammenarbeit betrifft. Sie sehen allein an der Tatsache, dass ich in der ersten Woche meiner Amtszeit mit Donald Tusk, mit Keir Starmer und mit Emmanuel Macron nach Kiew gereist bin, wie viel Wert ich darauf lege, dass dieses sogenannte E3-Format plus Polen, wo immer möglich auch plus Italien, gemeinsam vorangeht in der Europapolitik, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik. Und natürlich, die Statik auf der Welt hat sich verändert. Und wir müssen als Europäer, und ich sage jetzt bewusst nicht als Europäische Union, sondern als Europäer, darauf angemessen reagieren. Deswegen ist in der nächsten Woche der norwegische Ministerpräsident bei mir. Deswegen habe ich an den sogenannten Treffen der Nordics teilgenommen. Das sind die Anrainerstaaten der Ostsee, zu denen wir ja auch gehören. Also hier verändert sich zurzeit auf der Welt so viel, dass wir darauf auch in entsprechenden Formaten in Europa, und nochmal, dies ist ausdrücklich nicht nur die EU, sondern das ist ganz Europa, mit entsprechenden Formaten antworten müssen. Und ich habe es immer als ein Versäumnis der früheren Regierung angesehen, das nicht genug getan zu haben. Aber meine Regierung, diese Bundesregierung, macht das anders. Und ich weiß das auch von den Kolleginnen und Kollegen aus allen Ressorts, dass darum alle Kolleginnen und Kollegen bemüht sind, dies anders zu machen, weil wir jetzt wirklich Allianzen auf der Welt brauchen und die müssen wir insbesondere in Europa finden. Nicht nur in Europa, aber auch und vor allem in Europa. Was die Finanzen betrifft, will ich mir den Hinweis erlauben, dass die Europäische Union grundsätzlich vertraglich keinerlei Recht hat, sich zu verschulden. Das ist eine vertragliche Grundlage unserer Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Davon gibt es Ausnahmen und Ausnahmemöglichkeiten, die sind zulässig. Von einer solchen Ausnahme hat die Europäische Union zum Beispiel im Zusammenhang mit den Corona-Aufbauhilfen Gebrauch gemacht. Aber es ist eine Ausnahme und das darf nicht der Regelfall werden. Und weitere Ausnahmen zu begründen damit, dass wir im Grunde genommen ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind, die unvorhersehbar waren, trägt aus meiner Sicht als Antwort nicht. Denn das, was jetzt alles auf uns zukommt, ist die neue Normalität in Europa. Und auf diese neue Normalität, die so viel anders ist als das, was wir in den letzten Jahrzehnten in Europa erlebt haben und von dem wir geglaubt haben, dass es sich immer fortsetzt, auf diese neue Normalität muss die Europäische Union auch neue Antworten geben. Und neue Antworten heißt neue Prioritäten. Und das ist übrigens der Punkt in der mittelfristigen finanziellen Vorausschau der Kommission, den ich ausdrücklich begrüßen möchte, dass nämlich die Kommission diese neuen Prioritäten in der Verteilung der Gewichte innerhalb des MFR jetzt auch gesetzt hat. Was ich nicht teile, ist die Ausweitung des europäischen Budgets, denn diese Ausweitung des europäischen Budgets geht nur mit mehr Schulden und sie geht offensichtlich nach der Auffassung der Kommission auch nur mit Unternehmensbesteuerung. Und das hat sowohl der Bundesfinanzminister als auch ich gestern klar gesagt, das schließen wir aus. Das ist kein Weg, den wir bereit sind, in Europa zu gehen.
Zu Zusatz?
Darf ich ganz kurz nachfragen? Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, dass die Nationalstaaten nämlich mehr Geld nach Europa überweisen. Ja. Das war der Punkt. Wenn Deutschland sich die Möglichkeit schafft, sich sehr hoch zu verschulden, ja, was der Fall ist, andere diese Chance nicht haben, wäre das nicht ein Weg, wie man auch andere Länder unterstützen könnte?
Naja, die Möglichkeit, sich zu verschulden, haben natürlich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Davon haben sie allerdings in sehr unterschiedlicher Weise Gebrauch gemacht. Einige Mitgliedstaaten haben sich schon in den vergangenen Jahren so hoch verschuldet, dass sie praktisch kaum noch Refinanzierungsmöglichkeiten finden und an die Grenzen dessen kommen, was auch nach den europäischen Fiskalregeln zulässig ist. Insofern sind wir da in der Tat, gehen wir von unterschiedlichen Ausgangssituationen aus. Aber Deutschland finanziert bereits rund ein Viertel des europäischen Haushaltes, sodass unsere Möglichkeiten, hier mehr zu tun, sehr begrenzt sind. Wobei ich immer hinzufüge, das ist aber eine Meinung, die ich schon seit langer Zeit habe, dass die Europäische Union in der längeren Perspektive mehr Eigenmittel braucht, aus eigenen Quellen. Das können Steuern sein, das können Abgaben sein. Das will ich nicht bestreiten. Aber dann muss man darüber in der Europäischen Union sprechen und das setzt alles Einstimmigkeit voraus. Also wir stehen dann ab dem nächsten Jahr vor äußerst schwierigen Verhandlungen über die weitere finanzielle Vorausschau, die dann vom Jahr 2028 bis zum Jahr 2034 in der Europäischen Union gelten soll.
Herr Dels, bitte.
Ja, Herr Bundeskanzler, hier schließt im Grunde genommen an. Sie hatten ja eben noch mal die Notwendigkeit in der internationalen Investition in Deutschland betont, haben sich auch kürzlich mit Investoren getroffen zu dem Thema. Dafür bräuchte es ja auch eigentlich einen starken Finanz- und Bankenbereich in Europa mit auch Großbanken, die mit der Wall Street konkurrieren könnten. Gleichzeitig sind Sie ja weiterhin gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit. Wie erklären Sie eigentlich diesen Widerspruch? Also auf der einen Seite die Forderung nach so einem großen Finanzsektor in Europa und auf der anderen Seite, wenn es dann darum konkreten Fall geht, dann sind Sie ja doch eher dagegen, weil es ja möglicherweise auch nationale Interessen berührt in diesem Fall.
Naja, das ist nur auf den ersten Blick vielleicht ein Widerspruch, Herr Delf. Auf den zweiten Blick nach meiner Einschätzung nicht. Ein starker und breiter und tiefer Kapitalmarkt in Europa ist ja nicht allein abhängig von Banken, sondern es gibt ja andere Institutionen, die mindestens genauso wichtig sind, aus meiner Sicht wichtiger. Das sind zum Beispiel Börsen. Und was die Börsenlandschaft in Europa betrifft, sind wir weit davon entfernt, stark genug zu sein, um zum Beispiel mit Amerika, aber auch mit Asien hinreichend zu konkurrieren. Und da ist für mich eher ein Schwerpunkt als in der sogenannten Bankenkonsolidierung, die aus meiner Sicht in einigen Ländern der Europäischen Union sehr gut gelungen ist. In anderen, dazu gehört leider Deutschland, nicht gut genug, obwohl wir da auch Erfolge erzielt haben in der letzten Zeit. Und meine Vorbehalte gegen die Übernahme der Commerzbank haben zwei Gründe. Erstens, die Art und Weise, wie dies versucht wird, ist unfreundlich, sowohl gegenüber der Commerzbank als auch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Zum Zweiten, das Institut, das dann entstehen würde, könnte möglicherweise auch aufgrund seiner Bilanzstruktur ein erhebliches Risiko auch für den Finanzmarkt darstellen. Und bevor diese Frage nicht ausreichend geklärt ist, werde ich auch von meiner Meinung keinen Abstand nehmen.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Ja, bitte.
Jetzt haben Sie ja eben auch die Art und Weise des Übernahmeversuchs kritisiert. Was müsste denn Herr Orkel, der Ihnen ja regelmäßig nette Briefe schreibt, eigentlich anders machen, um da Ihre Meinung zu ändern?
Ich habe ihm das selber ausrichten lassen und er weiß das auch nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Der weiß es von der Führung der Commerzbank, er weiß es vom Betriebsrat, er weiß es vom Bundesfinanzminister und er weiß es von mir. Auch die Umwandlung der Derivate jetzt in Aktien ist weder mit der Commerzbank abgesprochen noch mit der Bundesregierung. Das ist eine unfreundliche Vorgehensweise, die wir nicht akzeptieren und die wir nicht unterstützen.
Dann Herr Kollege, bitte.
Tom Schmidtgen von Politico. Herr Bundeskanzler, es gibt jetzt den neuen Vorschlag, dass wir unsere 10-prozentigen Autozölle gegen die USA streichen, wenn die im Gegenzug von ihren 25% runterkommen. Wie beurteilen Sie denn diesen Vorschlag?
Sie wissen vermutlich, dass ich sehr intensiv an diesen Diskussionen teilnehme. sowohl innerhalb der Europäischen Union, mit der Europäischen Kommission, aber auch mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die unterschiedlich betroffen sind, die aber alle betroffen sind von dem, was seitens der amerikanischen Regierung da in der letzten Woche vorgeschlagen worden ist. Ich bin aber auch mit der amerikanischen Regierung selbst im Gespräch. Ich habe am letzten Freitag, letztes Mal, auch mit dem amerikanischen Präsidenten darüber gesprochen. Diese Zölle, egal in welcher Höhe sie dann langfristig erhoben werden, schaden uns allen. Nicht nur uns Europäern, sie schaden nach meiner festen Überzeugung auch in der längeren Perspektive der amerikanischen Volkswirtschaft. Trotzdem ist das nun einmal die Politik der amerikanischen Regierung. Wir sind darum bemüht und ich unterstütze die EU-Kommission dabei nach Kräften, einen vernünftigen Kompromiss zu finden mit der Europäischen Kommission. Und je niedriger die Zölle ausfallen auf beiden Seiten, umso besser ist es für beide Seiten. Und das ist genau das Ziel. Ob man da noch Regeln schaffen kann, einzelne Sektoren unterschiedlich behandeln kann, zu anderen ist eine offene Frage. Auf der europäischen Seite wird das befürwortet, auf der amerikanischen Seite eher kritisch gesehen. Also wir stehen jetzt in der möglicherweise in der Schlussphase der Verhandlungen. Die müssen abgeschlossen sein bis Mitte der übernächsten Woche. Ich beteilige mich da intensiv daran und hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen, das wirklich mit so niedrigen Zöllen wie eben möglich für beide Seiten abgeschlossen wird.
Was ist denn das realistische Szenario bis zum 1. August aus Ihrer Sicht in der Einigung mit Trump?
Naja, ich drücke es mal anders aus. Unrealistisch ist zu glauben, dass wir mit 0-0 herauskommen. Denn die amerikanische Regierung hat eine Vorentscheidung getroffen, die für den amerikanischen Haushalt extreme Wirkung haben wird, nämlich mit dieser One Big Beautiful Bill vom letzten Freitag, die Steuersätze in Amerika so herabzusetzen, dass sie große Einnahmeverluste auf der Steuerseite haben und Teile davon kompensieren wollen und wohl müssen durch Zölle. Das ist ja auch das, was Präsident Trump immer wieder betont, was er immer wieder sagt, dass er Zölle liebt. I love tariffs. So, das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die amerikanische Regierung jedenfalls solange das Handelsbilanzdefizit aus ihren Augen so lange besteht, wobei dieses Handelsbilanzdefizit ein Handelsbilanzdefizit ist des Warenverkehrs ist und nicht des Dienstleistungsverkehrs. Wenn der Dienstleistungssektor mit einbezogen würde, sähe die Handelsbilanz zwischen Amerika und Europa schon ganz anders aus. Aber das akzeptiert die amerikanische Regierung nicht, sodass wir also uns darauf einzustellen haben, dass wir ein asymmetrisches Zollabkommen haben, aber noch einmal mit so niedrigen Sätzen wie eben möglich auf beiden Seiten.
Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen zu diesem Komplex. Herr Steiner, bitte.
Ja, Herr Merz, hier hinten in der Ecke. Ja. Sie haben eben das EU-Budget ja schon mal angesprochen und die spannende Frage, wie es denn funktionieren soll mit den Corona-Wiederaufbaumitteln, wie die denn zurückgezahlt werden sollen. Sie haben sich offen gezeigt, dass man den Anteil steigern könnte für Eigenmittel der EU. Eine Variante davon, spielt jetzt wieder in die Zollgeschichte mit rein, wäre ja die Einführung einer europäischen Digitalsteuer oder Abgabe, was von den USA aber wiederum als außertarifäres Handelshemmnis betrachtet würde. Welche Wege wollen Sie denn finden, damit die EU Eigenmittel erheben kann, die dann auch tatsächlich wirksam für die Rückzahlung da sind oder auch für zukünftige Projekte, bei denen das dann nicht sofort wieder heißt, von wegen, naja, also, liebe Europäer, das ist jetzt ein außertarifäres Handelshemmnis, wir schrauben die Zölle noch ein wenig weiter hoch.
Wenn ich die Antwort auf diese Frage wüsste, dann könnte ich mir mehrere Tage und vermutlich mehrere Nächte in Brüssel sparen. Das ist genau die Quadratur des Kreises, die wir versuchen müssen zu lösen. Das wird natürlich nur mit Kompromissen geben, aber das wird langwierige Verhandlungen in Brüssel haben. Und ich habe heute noch keine wirklich gute Idee, wie wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen können, denn das erfordert die Zustimmung aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Zustimmung des Europäischen Parlaments und mittelbar auch die Zustimmung aller nationalen Parlamente, weil das Auswirkungen auf die Budgets hat. Also insofern, ich kann Ihnen diese Frage heute nicht beantworten. Ich weiß, dass wir vor möglicherweise einer Phase der schwierigsten Haushaltsverhandlungen der Europäischen Union seit Jahrzehnten stehen. Die Europäische Union hat das bis jetzt immer gelöst, aber natürlich durch die hohen Verpflichtungen bei den Corona-Hilfen ist das jetzt alles noch mal sehr viel komplizierter geworden. Also ich kann Ihnen diese Frage heute nicht beantworten.
Dann, wenn ich darf, die Nachfrage dazu, Herr Merz. Wenn Sie schon sagen, das wird eine sehr komplizierte Angelegenheit im Sinne jetzt der Bundespressekonferenz als Verein, planen Sie denn in Zukunft häufiger hier vorbeizukommen, um uns zu berichten, wie denn die Fortschritte dabei sind? Es gab Kanzler, sage ich dazu, die in der Vergangenheit gesagt haben, sie kämen mehrmals pro Jahr in Zukunft und es dann doch eher seltener geschafft haben.
Also ich habe die Tradition aufrechterhalten, zumindest vor der Sommerpause zu Ihnen zu kommen. Sie haben den Regierungssprecher mindestens einmal pro Woche hier. Sie haben alle Sprecher aus allen Häusern hier. Ich verfüge selbst über intensive und gute Kontakte zu den meisten von Ihnen. Ich setze das gerne fort. In welchem Format? Darüber können wir jederzeit reden. Hängt allerdings auch sehr stark davon aus, ab wie hoch Ihr Informationsbedürfnis an diesen Themen dann auch wirklich ist.
Herr Felter.
Herr Bundeskanzler, wenn Sie es denn dann anlassbezogen machen, begrüßen wir das. Das darf ich als Vorsitzender außerhalb des Protokolls sagen. Ich noch mal eine Frage zu Europa. In 2027 wird in Polen und in Frankreich gewählt und die Gefahr oder die Möglichkeit, dass europakritische bis europafeindliche Politiker diese Wahlen gewinnen werden, ist ja gegeben. Was ist das für eine Herausforderung für Europa aus Ihrer Sicht und insbesondere auch für die deutsche Politik?
Ja, Herr Feldhoff, das sind nun wirklich die größten Herausforderungen, die man sich eigentlich für den Zusammenhalt in der Europäischen Union vorstellen kann. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich mir einen anderen Ausgang der polnischen Präsidentschaftswahlen gewünscht hätte. Und ich gucke mit einiger Besorgnis auch auf Frankreich. Aber das alles steht natürlich auch unter dem Vorzeichen, ob diese Europäische Union in den Augen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Länder in der Lage ist, die Probleme unserer Zeit wirklich zu lösen. Und es gibt ja an der einen oder anderen Stelle durchaus berechtigte Kritik an dieser Europäischen Union. Sie ist einfach zu regelungsintensiv geworden, um nicht zu sagen zu bürokratisch. Sie ist zu langsam in der Reaktion auf bestimmte Entwicklungen. Sie zeigt in der Krise, dass sie handlungsfähig ist. Schauen Sie die Corona-Krise an, da hat Europa sich von seiner besten Seite gezeigt. Aber wir sehen jetzt, wie mühsam zum Beispiel auch die Ukraine-Politik in der Europäischen Union ist. Ich nenne Ihnen nun mal das Beispiel der letzten Tage in Slowakei. Ich habe mit dem Ministerpräsidenten Robert Fico in den letzten Tagen fast täglich telefoniert. Wir haben uns in Brüssel getroffen, intensiv miteinander gesprochen. Die Teams haben miteinander beraten. Ich bin Robert Fico dankbar, dass er jetzt gestern zugestimmt hat, dieses 18. Paket der Sanktionen auf den Weg zu bringen. Aber es hat eben auch wieder sehr lange gedauert. Die Prozesse sind zu schwerfällig. Und deswegen müssen wir auch ganz selbstkritisch sagen, wir müssen besser werden in der Europäischen Union. Wir müssen uns konzentrieren auf die wirklich großen Aufgaben. Wir müssen in der Lage sein, das Migrationsproblem gemeinsam zu lösen. Das war vor Jahr und Tag noch nicht die gemeinsame Auffassung aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da hat sich einiges verändert. Und wenn wir gleichzeitig zeigen, dass diese Europäische Union auch ein Raum von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit wird, wenn wir den Frieden nach innen und nach außen sichern, wenn wir den Wohlstand unserer Bevölkerungen weiterentwickeln können, wenn wir zeigen, dass diese Europäische Union aus ihrem ganzen aus ihrer Gründungsgeschichte heraus handlungsfähig ist und jetzt in der Außen- und Sicherheitspolitik auch handlungsfähig wird, dann werden wir in der Lage sein, diese Anfechtungen von links und von ganz rechts abzuwehren. Aber das liegt auch ein Teil damit an uns. Und auch das ist ein Grund dafür, dass ich so intensiv mit Macron, mit Tusk, mit vielen anderen in der Europäischen Union im Dialog bin, um genau das zu erreichen, Handlungsfähigkeit der Europäischen Union unter Beweis zu stellen.
Dann haben wir eine letzte Frage, bitte schön, zu diesem Komplex.
Ja, Nico Fried vom Stern. Herr Merz, ich würde gerne nochmal auf die Finanzfragen kommen, die Sie gerade angesprochen haben, auch was die Nöte der Amerikaner angeht. Sie haben für etwas Verwirrung gesorgt, als Sie neben Markus Söder standen und gesagt haben, diese Mindeststeuer, die halten Sie eigentlich, wie der bayerische Finanzminister Füracker, für ein Konzept, das keine Chance mehr hat. Jetzt gestern haben Sie mit Ihrem Finanzminister gesprochen, sehen Sie es offensichtlich wieder anders. Könnten Sie uns da mal Klarheit verschaffen? Und ist das jetzt, wenn Sie es vielleicht doch wieder wollen, nur ein Lippenbekenntnis zu einem Konzept, was für die SPD sehr, sehr wichtig ist, weil es ein Prestigeprojekt Ihres früheren Finanzministers Olaf Scholz war? Oder glauben Sie wirklich noch dran?
Also ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht abschließend beantworten. Wir haben beim G7-Treffen über dieses Thema gesprochen, aber die Amerikaner sind ausgestiegen und die amerikanische Regierung hat erklärt, dass sie sich daran nicht weiter beteiligt. Wenn ein Land wie Amerika ein solches Konzept nicht weiter bereit ist, mitzuverfolgen, dann wird das für uns alle schwierig. Trotzdem ist das Konzept im Grundsatz richtig, um zu vermeiden, dass es Steuervermeidungsstrategien gibt, die dazu führen, dass Unternehmen zum Teil überhaupt keine Steuern mehr zahlen, weil sie sich entsprechende Steuerbesteuerungsplätze auf der Welt aussuchen können. Das Konzept im Kern ist richtig. Es setzt allerdings voraus, dass sich die großen Industrienationen der Welt daran beteiligen. Wenn das Einzelne nicht tun, dann wird es schwierig, es umzusetzen. Und genau das ist meine Meinung am Montag und die ist nicht anders am Freitag.
Zusatz, das heißt, wenn Herr Klingbeil gestern gesagt hat, die Bundesregierung hält daran fest, dann hält sie an dem Wunsch fest, dass es vielleicht doch irgendwie noch was wird, aber glaubt eigentlich nicht dran.
Also dieser Wunsch jedenfalls verbindet uns.
Dann gehen wir zurück zu Herrn König und einem neuen Thema, bitte.
Danke. Noch meine Frage, hier bin ich,
ja.
Meine Frage zur heutigen Abschiebung von 81 afghanischen Straftätern, hat es dafür doch direkte Gespräche Deutschlands mit den Taliban gegeben? Welche Rolle hat Katar dabei gespielt und wann sind die nächsten Aktionen geplant?
Ja, während wir hier sitzen, ist ein solcher weiterer Flug aus Deutschland nach Afghanistan unterwegs. Sie wissen vermutlich, dass auch die frühere Bundesregierung im letzten Jahr einen solchen Flug ermöglicht hat. Die Verhandlungen darüber sind über viele Wochen geführt worden. Es hat immer schon technische Kontakte nach Afghanistan gegeben. Sie wissen, dass wir die de facto Regierung in Afghanistan nicht anerkennen. Sie wissen aber vermutlich auch, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Afghanistan und Deutschland nie abgebrochen worden sind. Aber diplomatische Beziehungen gibt es zwischen Staaten und nicht zwischen Regierungen. Insofern gab es eine Möglichkeit, Gespräche zu führen und das hat die Bundesregierung getan. Es ist unter der Beteiligung der Bundesländer jetzt möglich gewesen, eine größere Zahl von Straftätern, die aus Afghanistan kommen, abzuschieben. Für alle gilt, keiner hatte mehr einen Aufenthaltsstatus. Es sind alle Asylanträge rechtskräftig abgewiesen worden, ohne weitere Rechtsmittel und deswegen war auch eine solche Abschiebung und ein solcher Flug möglich. Ich will ausdrücklich Dank sagen an den Emir von Katar und auch an das Land. Katar hat dabei geholfen, hat eine wichtige Rolle auch gespielt in diesem Zusammenhang und ich bin dankbar, dass das heute endlich möglich wurde. Sie wissen, dass wir in unserem Koalitionsvertrag eine entsprechende Regelung auch vorgesehen haben und sie wird heute erstmalig vollzogen.
Bitte schön. Sie hatten sich gemeldet. Welches Mikro möchten Sie?
Ja, das passt. Vielen Dank. Genau, vielen Dank, Frau Welti. Okan Bilikli von Table Media. Herr Bundeskanzler, es ging gerade ums Thema Asylbewerber. Insgesamt beim Thema Sozialpolitik gab es in der Vergangenheit Aussagen von Ihnen, die sozusagen für Diskussionen gesorgt haben beim Thema Asylbewerber oder auch Bürgergeld, Sozialleistungen, Arbeitszeit. Gibt es manche Aussagen, die Sie heute so nicht mehr treffen würden oder anders? Vielen Dank.
Naja, dann müssen Sie mir schon konkret sagen, welche Aussagen Sie denn gerne hätten.
Beispiel war Zahnersatz beim Thema Asylbewerber oder das Thema Bürgergeld, ob jemand, der am Ende eines Jahres arbeitet, weniger hat als jemand, der sozusagen Sozialleistungen bezieht oder ob die Deutschen zu wenig arbeiten. Das wären so drei Fragen beispielsweise.
Also zum Beispiel, dass die Deutschen zu wenig arbeiten, habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, dass wir insgesamt mehr leisten müssen, dass wir in der Produktivität zurückgefallen sind. Ich weise immer wieder darauf hin, dass wir auch im Vergleich zu anderen Ländern, auch im Vergleich übrigens zu unmittelbaren Nachbarn, sehen Sie mal nur die Schweiz, die im Durchschnitt fast 200 Arbeitsstunden im Jahr mehr leistet als in Deutschland, dass andere Länder einfach eine höhere Leistung erbringen, eine volkswirtschaftlich höhere Leistung. Und das müssen wir auch tun. Damit kritisiere ich niemanden. Im Gegenteil, ich bin voller Respekt für diejenigen, die besonders viel leisten und davon gibt es sehr, sehr viele. Schauen Sie nur die Polizei, schauen Sie die Pflegedienste, schauen Sie viele andere Bereiche an, in denen extrem viel gearbeitet wird. Und trotzdem ist es so, dass wir mit 5,7 Millionen Bürgergeldempfängern doch ganz offensichtlich ein Problem haben, die Menschen ausreichend in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das ist der Grund, warum wir uns eine Reform des Bürgergeldes in der Koalition ja vorgenommen haben. Das geht bis hin zur Ersetzung des Begriffs Bürgergeld durch das Wort Grundsicherung. Das ist und bleibt unsere Überzeugung, dass wir das tun müssen, weil es in Deutschland viele gibt, das ist kein Vorwurf, es gibt viele, die sich die Möglichkeiten unseres Sozialstaates zunutze machen. Nochmal, es ist kein Vorwurf, Das ist ein Vorwurf an uns, die wir Dinge ermöglichen, die eigentlich die falschen Anreize setzen. So, und gerade was den Arbeitsmarkt betrifft, ich möchte, dass der Grundsatz in Deutschland wieder gilt, dass derjenige, der arbeitet, selbst nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, mehr am Ende des Monats übrig hat als derjenige, der Transferleistungen in Deutschland in Anspruch nimmt. Und diesem Leitsatz folgen wir in der Koalition. Und ich gehe davon aus, dass wir auch nach den Sommerferien die ersten konkreten Reformvorschläge aus dem Ministerium von Frau Baas dazu diskutieren.
Eine Zusatzfrage. Sie haben ja vorhin beim Thema aufgeheizte Stimmung allgemein gesagt, bei verschiedenen Themen sei das ein Problem, dass man sozusagen ein bisschen sachlicher debattieren müsste. Wie sehen Sie das bei diesem Thema? Weil beim Bürgergeld etwa immer wieder auch Falschinformationen im Umlauf sind, teilweise auch aus Medien, aus der Politik verschiedene Aussagen. Welche Verantwortung haben, sehen Sie da sozusagen bei sich und Ihrer Bundesregierung? Wie wollen Sie dazu beitragen, dass diese Debatten auch auf Grundlage sachlicher Informationen geführt werden? Vielen Dank.
Ich trage in dieser Debatte zur Sachlichkeit auf diese Art und Weise bei, die Sie auch gerade von mir gehört haben, ruhig und sachlich und mit richtigen Zahlen und richtigen Annahmen dazu beizutragen, dass das Problem gelöst wird. Und ich widerspreche allerdings alle denjenigen, die behaupten, wir hätten kein Problem. Denen widerspreche ich, und zwar vehement.
Herr Kollege, bitteschön. Sie hatten sich gemeldet zu diesem Komplex.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Im weiteren Sinne zu dem Komplex, aber es passt schon. Vor 10 Jahren saß ja Frau Merkel an dieser Stelle und hat ihren legendären Satz gesagt, wir schaffen das. Jetzt sitzen Sie da. Was ist Ihre Bilanz? Haben wir es geschafft?
Also Frau Merkel hat das in einem bestimmten Kontext gesagt. Und 10 Jahre später, heute wissen wir, dass wir es in diesem Bereich, den sie damals gemeint hat, offenkundig nicht geschafft haben. So, und deswegen versuchen wir das ja zu korrigieren. Ich bin dankbar dafür, dass wir darüber in der Koalition einig sind und dass wir in der Koalition die ersten Maßnahmen getroffen haben, die ersten Schritte gegangen sind. Und Sie sehen an den Zahlen, dass wir da offensichtlich auf dem richtigen Weg sind. Aber dieser Weg ist noch nicht zu Ende.
Zusatz?
Da würde ich gerne noch mal nachhaken. Frau Merkel hat ja gesagt, wir schaffen das, als es um die Integration der Menschen ging, die hier hinkamen. Würden Sie trotzdem sagen, es ist nicht gelungen, viele von diesen Menschen zu integrieren?
Auch da sprechen die Zahlen eine sehr eindeutige Sprache. Das können Sie sogar an einzelnen Gruppen festmachen, je nach Herkunftsland. Ich bin, damit das auch nochmal klar ist, ich habe das auch in meiner ersten Regierungserklärung sehr deutlich gesagt, ich bin ein deutlicher Befürworter der Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Und ich bin einer der ersten in der Union gewesen, lange bevor ich auch wieder zurückgekehrt bin in die Politik, der gesagt hat, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir sind es eigentlich seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit mehr als 100 Jahren und länger. Aber wir müssen die Einwanderung steuern, wir müssen sie besser steuern und wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die zu uns kommen, auch gut integriert werden. Und das ist erkennbar, dass uns das bis heute nicht ausreichend gelungen ist.
Dann gehen wir auf die von uns aus gesehene rechte Seite. Frau Kollegin, bitte.
Genau, Lena Köpsel, EPD. Ich habe noch eine Frage zu Afghanistan. Hier bin ich, hallo. Und zwar nach dem Start des Abschiebeflugs hat jetzt, haben die Taliban gesprochen von detaillierten Gesprächen zwischen Afghanistan und Deutschland. Also von technischen Kontakten war da jetzt keine Rede. Sind Sie gerade auf dem besten Weg, das Taliban-Regime diplomatisch anzuerkennen? Und ist es das wert aus Ihrer Meinung nach?
Also detailliert und technisch widerspricht sich nach meinem Sprachempfinden nicht. Es kann auch detaillierte technische Gespräche geben. Mehr war es nicht. Und nochmal, eine diplomatische Anerkennung des Taliban-Regimes steht überhaupt nicht zur Entscheidung an. So etwas kann es gar nicht geben. Eine Regierung kann man anerkennen oder nicht. Aber diplomatische Anerkennung erfolgt zwischen Staaten. Und zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Afghanistan sind die diplomatischen Beziehungen nicht abgebrochen worden. So, das heißt also, die entscheidende Frage ist, wie gehen wir mit diesem Regime um? Und da wird es bis auf Weiteres bei technischen Abstimmungen bleiben.
Zusatz, können Sie einmal genau sagen, wer hat denn diese Gespräche geführt von deutscher Seite?
Das kann ich Ihnen und das werde ich Ihnen nicht sagen, weil dies auch Gespräche sind, die vertraulich geführt worden sind. Ich kann Ihnen sagen, dass mehrere Teile der Bundesregierung daran beteiligt waren.
Wir bleiben auf dieser Seite. Bitte schön, Herr Kollege.
Florian Kein von Bild. Herr Merz, um wie viele Milliarden müssen denn die Bürgergeldkosten aus Ihrer Sicht 2026 nun sinken?
Ich habe gesagt, dass wir bei geschätzt zurzeit gut 50 Milliarden Euro für das Bürgergeld, einen signifikanten Teil reduzieren müssen. Das müssen wir schon allein aus haushalterischen Gründen. Aber das wollen wir auch, weil wir einfach sehen, dass hier Fehlanreize gesetzt werden. Aber ich werde mich heute da nicht auf eine bestimmte Zahl festlegen. Ich sage nur, die Zahlen, die im Raum stehen, erscheinen mir aus heutiger Sicht zu niedrig.
Dann machen wir hier noch mal weiter. Bitte schön. Ich kann es nicht sehen.
Ja, Szymanski, polnische Redaktion der Deutschen Welle. Herr Bundeskanzler, noch zum Thema Migration. Polen führt seit fast 2 Wochen Grenzkontrollen an der deutschen Grenze. Das ist eine indirekte Antwort eigentlich auf die verschärfte deutschen Grenzkontrollen. Ein Schlag nicht nur für deutsch-polnische Beziehungen, sogar für den ganzen Schengen-Raum. Ich glaube, man kann schon ohne zu übertreiben von der Eskalationsspirale an der Grenze sprechen. Wollen Sie das beenden? Wie wollen Sie das beenden? Danke.
Wir sind bei den Grenzkontrollen in engster Abstimmung mit unseren Nachbarn. Das gilt insbesondere für Polen. Sowohl der Ministerpräsident Donald Tusk und ich als auch die beiden Innenminister sind in engen Gesprächen und Abstimmungen. Polen kontrolliert ja auch jetzt die Grenzen zu Litauen, weist dort auch zurück innerhalb der Europäischen Union, weil wir wissen, dass es organisierte Migration gibt über Russland, Belarus, Litauen, Polen nach Deutschland. Und deswegen will ich ausdrücklich begrüßen, dass die polnische Regierung diese Grenzkontrollen jetzt vornimmt. Noch einmal, wir stimmen uns eng ab und wir sind uns alle einig, dass wir sowohl den Schengen-Raum als auch den europäischen Binnenmarkt mit seiner Freizügigkeit erhalten wollen. Und deswegen ist alles das, was wir zurzeit machen, nur auf Zeit. Wir wollen in der längeren Perspektive gemeinsame europäische Lösungen. Und ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Deutschland zwar bis auf die Grenze zur Schweiz keine europäischen Außengrenzen selbst hat, aber die europäischen Außengrenzen, die wir gemeinsam schützen wollen, sind auch unsere Außengrenzen, sind auch Außengrenzen für die Bundesrepublik Deutschland in Europa. Und deswegen werden wir uns am Schutz der europäischen Außengrenzen auch beteiligen und werden den Schutz der europäischen Außengrenzen nicht nur denen überlassen, die selbst diese Außengrenzen auf ihrem Territorium oder an ihrem Territorium haben.
Dann schlage ich vor, dass wir noch mal das Thema wechseln. Bitte schön. Bitte schön, Frau Kollegin. So, das müsste ich jetzt.
Vielen Dank. Lisa Braun, Presseagentur Gesundheit. Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, ich kann Sie jetzt leider nicht sehen, weil das Mikro hier so komisch hängt. Sie stehen ja für Ordnung, für Ordnungspolitik, für klare Verhältnisse. Meine Frage vor dem Hintergrund, die gesetzliche Krankenversicherung ist in erheblicher Schieflage, das wissen Sie. Die rührt unter anderem daher, dass der Staat sich kräftig an den Beitragszahlern bedient. 2,5 Beitragssatzpunkte sind alleine zu finanzieren für versicherungsfremde Leistungen. 10 Milliarden Euro im Jahr alleine schon für Bürgergeldversicherte. Wollen Sie diesen Zustand so aufrechterhalten oder wollen Sie da ordnungspolitisch eingreifen und die versicherungsfremden Leistungen, wie sich das gehört, aus Steuergeldern finanzieren? Danke.
Naja, wissen Sie, diese Definition der versicherungsfremden Leistungen ist nicht einheitlich. Oh. Nein, darüber kann man lange streiten. Da kann man sowohl in der Rentenversicherung wie in der Krankenversicherung lange streiten. Vielleicht haben Sie eine abgeschlossene Meinung dazu, ich habe sie nicht. Dass es natürlich Leistungen gibt, die zum Teil aus der Krankenversicherung, Teil aus der Rentenversicherung bezahlt werden, für Menschen, die keine Beiträge gezahlt haben, ist so. Aber das war in beiden Versicherungszweigen immer so. Es war nie anders. Der Umfang ist heute in der Tat kritisch. Das betrifft die Rentenversicherung, betrifft aber auch die Krankenversicherung. Und wir wollen diese Probleme in der Koalition gemeinsam lösen. Deswegen haben wir ja auch diese Aufträge erteilt, dass wir entsprechenden Rat von Experten bekommen. Das gilt auch für die Pflegeversicherung. Da ist eine entsprechende Bund-Länder-Kommission in der letzten Woche auch etabliert worden. Also wir wollen das Problem lösen, aber es geht nicht mit kurzfristigen Entscheidungen, es jetzt nur in Anführungsstriche mit den sogenannten versicherungsfremden Leistungen zu machen. Das allein löst das Problem leider nicht.
Zusatz?
Ja, Zusatz dazu, wenn es nicht mehr Geld gibt, steigen die Beitragssätze, Arbeit wird teurer, nehmen Sie das in Kauf.
genau deswegen machen wir ja auch diese große Kraftanstrengung, die Reformen auf den Weg zu bringen. Ich will allerdings auch hinzufügen, nutze die Gelegenheit, das zu sagen. Die Bevölkerung muss wissen, dass für Altersversorgung, Vorsorge für die eigene Gesundheit, Gesundheitsversorgung und Pflegebedürftigkeit im Alter auch höhere Anstrengungen von uns allen unternommen werden müssen. Die Rufe nach dem Staat sind Rufe an uns alle selbst. Der Staat sind wir alle. Einen anderen gibt es nicht. So, 84 Millionen Menschen in Deutschland müssen zusammen mit uns, mit der Politik, eine Entscheidung darüber treffen, wofür wir in Zukunft die verfügbaren Mittel ausgeben. Das betrifft alle diese Bereiche. Das ist nicht alleine mit Geld vom Staat zu tun und zu leisten. Noch einmal, der Staat sind wir alle und wir müssen uns auch in unserer Gesellschaft darüber verständigen, wie wir das verfügbare Einkommen, das wir haben, in Zukunft verwenden, auch und gerade für Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge, Altersversorgung bis hin zur Pflegebedürftigkeit. Da steht uns eine große, auch gesellschaftspolitische Kraftanstrengung bevor.
Bitte schön, Frau Kollegin.
Ja, vielen Dank. Charlotte Kurz, Deutsches Ärzteblatt, zu dem Thema. Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass es ja eine Kommission geben soll, die hier Vorschläge zur nachhaltigen Finanzierung erarbeiten soll. Wenn diese Kommission jetzt Leistungskürzungen vorschlägt, würden Sie diese mittragen? Wenn ja, in welchem Bereich? Und wie erklären Sie das dann den Menschen?
Also, ich warte jetzt erstmal ab, was in diesen Kommissionen erarbeitet wird. Dann werden wir uns das sorgfältig anschauen. Und alle Kommissionen, die da gemacht worden sind, werden keine Gesetzgebungsvorschläge machen, sondern werden Regelungsvorschläge machen. Die Gesetzgebungsarbeit liegt dann bei uns. Die liegt zunächst bei der Bundesregierung, anschließend im Parlament. Und dann wird es einen normalen Prozess der Gesetzgebung geben. Und wir werden das bewerten, sobald die Ergebnisse dieser Kommission vorliegen.
Zusatz, wenn ich darf. Sie haben am Sonntag im ARD-Sommerinterview gesagt, dass es nicht sinnvoll sei, wenn alle Menschen in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen würden. Warum eigentlich nicht? Wenn hier mehr Menschen einzahlen und eben auch sehr viele Gutverdiener mehr einzahlen würden, die heute in die private Krankenversicherung einzahlen, dann könnte man das System auch stabilisieren.
Mit dieser Auffassung sind Sie nicht allein, aber sie wird auch nicht von allen geteilt. So, und wenn Sie sich die Zahlen etwas genauer anschauen, dann sehen Sie, dass diejenigen, die privat krankenversichert sind, einen weit überproportionalen Beitrag für das System leisten. Ich sage es mal ganz einfach mit einfachen Worten, wenn Sie den Mercedes verbieten, wird der Golf teurer. Das kann man machen. Nur zu glauben, dass nur die einfache Lösung darin besteht, mal eben die Zahl der Beitragszahler zu erhöhen, ist ein gewaltiger Irrtum. Nur auf der Einnahmenseite zu glauben, man müsse mal eben mit einem Federstrich Beitragsbemessungsgrenzen anheben, Teile der Versicherung nicht mehr erlauben, löst kein einziges Problem. Und deswegen ist die Antwort auf die von Ihnen gestellte Frage leider nicht so einfach.
Dann habe ich zwei Wortmeldungen aus der Reihe davor zum Thema. Sie müssten sich nur einigen, wer zuerst, bitte schön.
Dann fange ich mal an, wenn ich darf, Ralf Vollmann, FAS. Herr Bundeskanzler, ich habe eine Frage zum Zeitplan. Im Koalitionsvertrag, also bei diesem Thema jetzt, steht ja, dass die Kommissionen, die sich mit Rente und Gesundheit beschäftigen, zur Mitte der Legislaturperiode 2027 ihre Berichte vorlegen sollen und dann sozusagen erst, wie Sie ja eben gesagt haben, die Beratungen über eine Gesetzgebung beginnen. Haben wir denn überhaupt noch so viel Zeit, wenn ich sehe, dass gerade in der Kranken- und Pflegeversicherung die Kosten ja jedes Jahr um 6-8% steigen und dass ja eine, irgendwelche Dinge, die mit mehr Eigenverantwortung, wie Sie jetzt angedeutet haben, verbunden sind, doch vermutlich nicht im Jahr vor der Bundestagswahl, vor der nächsten, dann beschlossen werden.
Herr Bollmann, die Beobachtung ist zutreffend. Ich teile sie. Wir haben nicht so lange Zeit, was wir bis zur Mitte der Wahlperiode nicht entschieden haben. Das wird in der zweiten Wahlperiode, Hälfte der Wahlperiode, wahrscheinlich nicht mehr möglich sein zu entscheiden. Und deswegen würde ich mir wünschen, ich wünsche es mir, dass wir auch mit den Arbeiten in den Kommissionen, parallel auch mit den politischen Diskussionen, die wir zu führen haben, hier schneller vorankommen, denn in der Tat, die Zeit drängt, die Demografie wartet nicht, sie ist da und die Probleme müssen wir schneller lösen, als wir sie im Augenblick meinen, lösen zu können.
Zusatz, Sie haben ja jetzt in verschiedenen Interviewäußerungen einen Herbst der Sozialreform angekündigt. Was soll denn dann diesen Herbst schon passieren?
Also in jedem Falle muss die Reform des sogenannten Bürgergeldes in diesem Herbst entschieden werden. Das sollte auch zum 01.01.2026 in Kraft treten. Wir haben ja im Grunde genommen alle Vorarbeiten schon geleistet. In der letzten Wahlperiode hat es ein umfangreiches Vermittlungsverfahren gegeben bei der Einführung des Bürgergeldes. Da haben wir uns ja intensiv mit diesen Fragen, auch mit Alternativen, mit verschiedenen Parametern beschäftigt. Da gibt es im Grunde genommen nicht ganz so viel Neues zu erfinden. Da kann man nur, da muss man entscheiden, wollen wir das so oder so. So, das kann man relativ schnell machen. Bei Rente, Pflege und Krankenversicherung müssen Vorbereitungsarbeiten geleistet werden, und zwar auch außerhalb der Kommission. Wir müssen uns in der Koalition auch über die Frage verständigen, wie weit trauen wir uns denn zuzugehen. Und der Handlungsdruck wird da eher größer werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir in der Koalition mit der SPD hier wirklich zu guten, überzeugenden, tragfähigen Lösungen kommen. Und darüber werden wir im Herbst nicht final entscheiden, aber sehr wohl auch erste Weichen stellen, damit erkennbar wird, in welche Richtung wir da gehen wollen.
So, vielen Dank, Nico Fechtner von der Nachrichtenagentur DTS. Herr Bundeskanzler, Sie haben im Wahlkampf ja auch schon oft gesagt, dass alle mehr arbeiten müssen. Was halten Sie von dem Vorschlag, den zwei Wirtschaftsweise gemacht haben, mal ein paar Feiertage abzuschaffen?
Also ich komme auf den Grundsatz zurück. Ich muss jetzt aber noch mal konkret widersprechen, damit nicht eine Grundannahme, die Sie hier in Ihrer Frage hingelegt haben, mir anschließend als Zustimmung unterstellt wird. Ich habe das nie gesagt, dass alle mehr arbeiten müssen. Ich habe gesagt, dass wir insgesamt in Deutschland eine höhere Leistung erbringen müssen. Und dazu stehe ich auch. Ich habe eben die durchschnittlichen Arbeitszeiten auch mal verglichen mit unseren Nachbarn. Wie wir das hinbekommen, ist eine offene Frage. Darüber muss natürlich in der Diskussion, in der Koalition weiter gesprochen werden. Und ich persönlich glaube, dass wir auch in der Konstitution unseres Landes alle Chancen haben, dazu das zu schaffen. Wir sprechen ja immer nur über die schwierigen Teile des Koalitionsvertrages. Schauen Sie sich mal die Themen an: Forschung, Entwicklung, Innovation, Quantencomputing, KI, auch mit der Digitalisierung und der Staatsmodernisierung. Wir haben wirklich einen Koalitionsvertrag, wenn man den mal etwas unbefangen lesen würde, dann würde man sagen, dieser Koalitionsvertrag ist in den Teilen, die in der Öffentlichkeit wenig eine Rolle spielen, wirklich ein Koalitionsvertrag, der für dieses Land, für die Modernisierung dieses Landes nach vorne zeigt. Und an der Stelle möchte ich gerne die Arbeit intensivieren und einfach zeigen, dass wir das wirklich können. Und dass wir das auch wollen in dieser Koalition. Wir sind in einer schwierigen Lage, aber wir haben die Kraft dazu, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Und ich habe in dieser Woche eine Gruppe von ausländischen Investoren im Kanzleramt zu Gast gehabt. Ich werde die Gespräche auch weiterführen. Ich bin erstaunt und wirklich auch persönlich sehr erfreut darüber zu sehen, wie positiv Deutschland von außen als Investitionsstandort gesehen wird. Und ich möchte, dass wir auf dieser Basis unsere Diskussion weiterführen. Wir brauchen eine bessere Grundstimmung in Deutschland. Diejenigen, die in Deutschland investieren wollen, haben sie. Nur wir selber zweifeln so häufig an uns. Und für uns ist so häufig das Glas halb leer, statt mal zu sagen, es ist halb voll. Ich würde sogar sagen, es ist dreiviertel voll. Wir müssen nur jetzt den letzten Rest leisten. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir das auch packen mit der Koalition.
Wenn erlaubt, um nochmal auf den Teil der Frage nach den Feiertagen zurückzukommen. Ja. Jeder abgeschaffte Feiertag soll ja 0,2%
Wirtschaftswachstum bringen. Also diese Vorschläge gibt es immer wieder. Wenn Sie sich mal genau anschauen, welche Feiertage der Bund einheitlich regeln könnte, dann sind es schon ziemlich wenige. Die meisten Feiertage sind bei den Ländern. Und diese Diskussion, die wird immer wieder geführt, das kommt hoch wie das Ungeheuer von Loch Ness. Regelmäßig ist so eine Diskussion da. Ehrlich gesagt, ich führe sie nicht.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Ich habe noch zwei Wortmeldungen zu dem Thema und dann schlage ich nochmal vor, dass man das Thema wechselt. Bitteschön.
Ja, wir müssen ein bisschen auch auf die Uhr schauen, ne? Ja. Tobias Peter von der Stuttgarter Zeitung. Herr Bundeskanzler, früher galten ja 40% bei den Sozialbeiträgen
als die Marke, die man möglichst nicht überschreiten sollte. Jetzt sind wir bei 42, ja. Experten warnen davor, dass es sehr viel mehr wird. Ja. Was ist denn Ihr Zielpunkt fürs Ende der Legislatur? Können wir schon froh sein, wenn wir die 42 halten? Oder was glauben Sie, wo müssen wir da hin?
Also ich will es mal wirklich allgemein beantworten, was ich normalerweise nicht so gerne tue, aber in diesem Fall muss ich es tun, weil ich es noch nicht absehen kann, wo wir denn herauskommen. Aber ich möchte eine Stabilisierung in dieser Wahlperiode erreichen. Das hängt aber sehr stark davon ab, welche Reformen wir uns zutrauen, welche wir auf den Weg bringen. Aber eine Stabilisierung ist das, was ich mindestens erreichen möchte bei den Sozialversicherungsbeiträgen, wissend, dass das schon für sich genommen sehr, sehr schwierig sein wird.
Dann würde ich die letzte Frage gerne Frau Küffner geben.
Ja, Herr Bundeskanzler, Michaela Küffner, Deutsche Welle. Rente, Pflege, Krankenversicherung, ein Großteil des Bundeshaushalts ist verbunden mit Sozialausgaben. Werden Sie das zunehmend gegen notwendige Investitionen im Klimaschutz auch gewichten? Wird das in diese Diskussion einfließen? Ganz konkret, was werden Sie einem jungen Menschen, der vielleicht in diesen Stunden geboren wird und diese Leistungen nutzt, in 25 Jahren sagen, wenn er zurückblickt und sich diese Pressekonferenz anschaut? Was ist Ihre Botschaft an diese jungen Menschen der Zukunft, die sich mit den Folgen des Klimawandels befassen müssen?
Ich habe das gestern in Großbritannien, in London, in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt und will das auch gerne hier nochmal wiederholen. Was mich wirklich am meisten antreibt, diese Aufgabe zu übernehmen und sie nach bestem Wissen und Können auszufüllen, ist genau die Motivation, dafür zu sorgen, dass wir in einem Land leben, das insbesondere den jungen Menschen eine Chance gibt. Nicht nur in Frieden und in Freiheit hier zu leben, sondern auch im Wohlstand und in einer bestmöglichen sozialen Absicherung. Das Ganze steht natürlich auch und immer wieder unter dem Zeichen des Klimawandels. Dass dies eine große Sorge ist, ist nicht auf die junge Generation allein begrenzt. Darum machen wir uns alle große Sorgen. Ich habe das in der Fragestunde, in der Befragung der Bundesregierung in der letzten Woche gesagt und sage das gerne hier nochmal, es nützt überhaupt nichts, wenn wir allein in Deutschland klimaneutral werden. Selbst wenn wir es heute am Tag wären, würde sich morgen auf der Welt nichts ändern. So, wenn wir einen Beitrag leisten wollen zu diesem großen Problem, dann geht das nur, indem wir in Deutschland das zeigen, was wir in vergangenen Jahrzehnten immer wieder gezeigt haben, dass wir nämlich auf der Innovationsseite diejenigen sind, die da für die Welt entsprechende Fortschritte ermöglichen. Deswegen machen wir mit der Koalition CCS und CCU, das heißt die Abscheidung von CO2, die ideologisch nicht möglich war in der letzten Wahlperiode, machen wir jetzt in dieser Koalition. Aber wir gehen weit darüber hinaus. Wir wollen mit modernsten Technologien eine Antwort auf diese Herausforderung geben. Und wenn Sie sich anschauen, was in den letzten 10 Jahren auf der Welt zusätzlich an fossilen Brennstoffen verbrannt worden ist, dann ist das genau der Beweis dafür, dass wir es nicht alleine mit Verboten und mit Regulierung auf deutscher oder europäischer Seite schaffen, sondern wir schaffen es nur, wenn wir wirklich die modernsten Technologien haben, die umweltverträglich, klimafreundlich sind und die vielleicht sogar einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass dieses riesengroße Problem geleistet wird.
Entschuldigung, wir müssen Schluss machen an dieser Stelle. Unser Zeitkontingent ist leider begrenzt. Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, Herr Cornelius. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bitte um Entschuldigung, können wir noch eine Sekunde Ruhe haben? Zu spät. Ich bitte bei all denjenigen um Entschuldigung, die jetzt nicht rangekommen sind. Es tut mir wirklich sehr leid. Vielen Dank. Question.